SWR 2 Wissen.
Ein lauer Frühlingsabend in Tirana. Das Thermometer zeigt auch nach Sonnenuntergang noch 20 Grad. Und an einem der Prachtboulevards der albanischen Hauptstadt dröhnen von einer riesigen Bühne die Beats aus Lautsprechern in eine Menschenmenge hinein. Auf der Bühne wird gerappt und getanzt, mit aufwendiger Lichtshow. Es ist das erste von zahlreichen Freiluftkonzerten, die den Sommer über stattfinden werden. Eine Gratisveranstaltung. Die Hauptstädter jedenfalls strömen zu Hunderten in Richtung Bühne, tanzen, stehen herum, viele mit einer Dose Bier in der Hand. Hinter der Bühne erhebt sich ein bizarres, pyramidenförmiges Gebäude aus Beton und Glas. Im Flimmern der Scheinwerfer wirkt der heruntergekommene Bau fast wie ein gestrandetes Raumschiff. Es ist das ehemalige Enver Hoxha Museum, benannt nach dem albanischen Diktator, der das Land 41 Jahre lang mit eiserner Hand regierte und bis Mitte der 1980er Jahre fast völlig isolierte vom Rest der Welt. Hoxha und Hip-Hop. Ein bizarres Bild, das aufzeigt, wo Albanien herkommt und wo es hin will.
Hoxha und Hip-Hop. Albaniens Weg nach Europa. Eine Sendung von Christoph Kersting.
Etwas abseits der Bühne steht an diesem Abend die Familie Trisulari. Die Eltern Faik und Ada sind Mitte 50, Sohn Luan ist 17 Jahre alt. Alle drei nippen an einer Flasche Cola. Das ehemalige Enver Hoxha Museum sei doch genau der richtige Ort für so ein Konzert, findet Vater Faik. Diktator Hoxha solle sich ruhig im Grab umdrehen. Albanien sei heute ein freies Land. Und dazu gehört nach Faiks Meinung auch Hip-Hop mitten in Tirana. Seine Frau Ada stimmt ihm zu, beklagt aber, die wirtschaftliche Lage im Land sei schlecht. Ada ist Verkäuferin. Ihr Mann Elektriker. Beide zusammen verdienen umgerechnet 500 Euro im Monat. Damit kommt die Familie gerade so über die Runden. 25 Jahre warte Albanien nun schon darauf, dass sich an der Lage etwas ändert, übersetzt Sohn Luan ins Englische. 25 Jahre. So lange ist es her, dass die Albaner nach dem Sturz des kommunistischen Regimes 1990 erstmals frei wählen durften. Kurz vor den Wahlen, im März 1991, stießen die Menschen in Tirana auch Enver Hoxha endgültig vom Sockel. Der verhasste Diktator war zwar schon 1985 gestorben, galt aber auch danach offiziell als Nationalheld. Erst 6 Jahre nach seinem Tod bringt eine wütende Menschenmenge die monumentale Hoxha-Statue auf dem zentralen Skanderbeg-Platz zu Fall. Der Sturz des Denkmals nahm den Menschen die Angst. Die Diktatur war endgültig besiegt. Andere Symbole der Macht blieben unangetastet, so wie die Pyramide in Tirana, die eigentlich als Grabmal für Enver Hoxha gedacht war. Am Morgen nach dem Freiluftkonzert sitzt Jonila Godole auf den Treppenstufen etwas unterhalb der Pyramide. Die Bühne vom Vorabend ist abgebaut. Einige Jugendliche machen sich einen Spaß daraus, auf das flache Gebäude zu klettern und sich dabei mit ihren Mobiltelefonen zu filmen. Ein Bild, das symbolisch sei für den Umgang der Albaner mit ihrer Vergangenheit, findet Jonila Godole. Die 41-jährige Journalistin und Unidozentin hat 2014 in Tirana das Institut für Demokratie, Medien und Kultur gegründet. Es hat vor allem ein Ziel: die bislang fehlende Aufarbeitung der albanischen Diktatur im 20. Jahrhundert.
Zuerst muss man auch sagen, also in den letzten 25 Jahren war jetzt dieser Übergang von der Diktatur zur Demokratie auch nicht gerade leicht. Und die Albaner hatten auch andere Probleme, Überlebensprobleme, sagen wir mal so, im Alltag, statt jetzt an sowas zu denken, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Aber für die Gesellschaft, das geht sehr schleppend voran. Also, dass man eine Erinnerungskultur, eine Gedenkskultur, das gibt es in Albanien nicht.
Im Januar 1946 hatte Kommunistenführer Enver Hoxha die Volksrepublik Albanien ausgerufen, nachdem das Land sich in einem Partisanenkrieg von italienischen und deutschen Besatzern befreit hatte. Ein Bündnis mit dem sozialistischen Nachbarland Jugoslawien zerbrach schnell. Es folgte eine Annäherung an die Sowjetunion, später an Maos China. 1967 erließ Hoxha ein totales Religionsverbot und erklärte Albanien zum ersten atheistischen Staat der Welt. Wegen des sowjetischen Einmarschs in Prag 1968 trat das Land aus dem Warschauer Pakt aus, verfolgte aber weiterhin seinen streng stalinistischen Kurs mit Massenverhaftungen Andersdenkender und Arbeitslagern. Tausende ließ der Diktator exekutieren, weit über 100.000 Menschen verschwanden in albanischen Gulags. Wichtige Themen, über die man heute durchaus frei sprechen könne, sagt Jonila Godole. Aber
die Opferperspektive ist nur eine Seite der Geschichte und vor allem für die junge Generation, das reicht nicht. Ja, es fehlt da eine systematischere Perspektive. Also, dass da Opfer gab, das ist klar. Und vor allem, was das albanische Diktatursystem oder dieses totalitäre System von anderen Ländern in Osteuropa unterscheidet, ist, dass nicht nur eine Person ins Gefängnis ging, sondern die ganze Sippschaft, die ganze Familie. Und die sind da bis 1990 dort geblieben. Das war wirklich so ein terroristisches System, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Systematik, also dass man die Mechanismen kennt, wie ist dieses System zustande gekommen? Und wie ist es möglich, dass eine Diktatur 45 Jahre lang existieren kann? Und das fehlt heute, diese Systematik.
Darum arbeitet Jonila Godoles Institut vor allem mit Jugendlichen. In Projekten mit Namen wie Geboren in den 90ern oder Fragen an die Großeltern setzen sich junge Albaner mit der Geschichte ihrer Heimat im 20. Jahrhundert auseinander. Über steinerne Zeugnisse dieser Ära stolpern sie sowieso auch heute noch im ganzen Land. Denn in seiner paranoiden Angst vor feindlichen Invasoren überzog Enver Hoxha das gesamte Land mit Bunkern. Die geschätzt 200.000 Betonpilze werden auch spätere Generationen noch an 40 Jahre albanische Diktatur erinnern. Viele von ihnen haben die Albaner inzwischen zu Lagerräumen, Viehställen oder kleinen Restaurants umfunktioniert. Auch Edi Rama ist ein Kind der düsteren Hoxha-Ära. Der 51-Jährige war 11 Jahre lang Bürgermeister von Tirana. Seit 2013 ist der Sozialist albanischer Premierminister. Ein Enfant terrible unter den europäischen Regierungschefs. Rama ist eigentlich Künstler und spielte Ende der 1980er Jahre in der albanischen Basketball-Nationalmannschaft. An diesem Abend sitzt er in einem Luxushotel in Tirana an einer langen Tafel und erläutert auf Einladung der Europäischen Kommission die EU-Perspektiven Albaniens. Doch zunächst wirft auch der albanische Premier den Blick zurück auf die 1970er und 80er Jahre, als Albanien sich zu einer Art Nordkorea am Mittelmeer entwickelte. Ein völlig isoliertes, abgeschottetes Land mitten in Europa.
With Enver Hoxha was loneliness. Because we couldn't go outside, we couldn't watch TV.
Enver Hoxha, das bedeutete für uns totale Einsamkeit. Wir konnten nicht raus, wir konnten nicht fernsehen. Ich habe aufgehört, mit meinem Sohn über diese Zeit zu sprechen, weil er mich anschaut, als wäre ich völlig verrückt. Nur ein Beispiel. In den 80ern die Beatles zu hören, war ein absolutes Verbrechen. Das mussten wir im Geheimen machen. Ich war in der Zeit Professor an der Kunstakademie hier in Tirana. Und als 1990, ich wiederhole, 1990, die erste westliche Gruppe von Kunstexperten aus dem Louvre Tirana besuchte, erzählte mir einer der Professoren von Installationen. Installationen. Ich dachte, er spricht von irgendetwas, das mit Elektrik zu tun hat. Warum? Weil Hoxha 1974 einen heiligen Krieg ausgerufen hatte gegen die Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts. Die moderne Kunst endete für uns von da an bei Van Gogh. Und in den 70er Jahren wurden Menschen alleine dafür ins Gefängnis gesteckt, dass sie Bücher über Picasso besaßen. In den 70er Jahren haben Menschen in prison
for being in possess of books of Picasso. Wie eine späte Rache an der albanischen Kulturrevolution Mag es da wirken, dass Edi Ramas erste Amtshandlung als neuer Bürgermeister Tiranas im Jahr 2000 eine künstlerische Handschrift trug? In einer aufsehenerregenden Aktion ließ er viele der heruntergekommenen Hauptstadtfassaden in grellen Orange-, Grün- und Blautönen streichen, auch als Zeichen des Aufbruchs in eine neue Zeit, wie er heute sagt. Denn auf die kommunistische Zwangsherrschaft folgten in den 1990er Jahren zunächst Armut, Anarchie und völlige Perspektivlosigkeit für die meisten Albaner. Die Bilder tausender halbverdursteter, verwahrloster Menschen, die 1991 einen Frachter entern, um nach Italien zu gelangen, gingen damals um den Globus. Noch heute leben geschätzt 1 Million Albaner im Ausland, der Großteil von ihnen in Italien und Griechenland. 2016, 16 Jahre nach Edi Ramas Malaktion, sind die farbigen Fassaden fast schon wieder verblasst. Tirana hat sich inzwischen aber auch anderweitig zu einer bunten, mediterranen Metropole gemausert. Der Wandel zeigt sich besonders im Bloku, dem Blockviertel, das keine 2 Gehminuten westlich der Hoxha-Pyramide beginnt. Hier logierten vor 1990 nur der Hoxha-Clan und hohe Parteifunktionäre, versorgt mit Strom und Heizung. Damals in vielen Teilen des Landes purer Luxus. Ohne Passierschein kam niemand hinein in den Bloku. Heute ist der ehemalige Sperrbezirk das Szeneviertel für junge Hauptstädter. Die mehr als 300 Bars und Restaurants sind auch unter der Woche stets gut besucht. Da stört es kaum jemanden, dass noch immer häufig der Strom ausfällt in Tirana. Die Lokalitäten im Bloku sind stets gut ausgerüstet mit Kerzen und Gaslampen. Nicht nur in Tirana, auch andernorts ist spürbar. Albanien ist auf dem Sprung. Ein dynamisches Land, das aber noch ein gutes Stück Weg zu gehen hat. Das weiß auch Giovalin Tuscher. Er steht an diesem Frühlingsmorgen etwas verloren am Hafenkai von Shenzhen, 60 Kilometer nördlich von Tirana. Die Adria schimmert türkisblau. Schon um 10 Uhr zeigt das Thermometer 25 Grad. Und nur ein paar hundert Meter südlich der Hafenanlage sonnen sich die ersten Urlauber der Saison am Strand des 8000-Einwohner-Städtchens. Giovalin Tuscher ist Direktor des Hafens, berichtet von großen Fähr- und Containerschiffen, die seit dem Ausbau des Hafengebiets hier eigentlich anlegen können. Nur ist davon nichts zu sehen. Lediglich ein paar Fischtrawler und eine kleine Militärfregatte liegen im Hafen vor Anker.
Heute haben wir keine Schiffe hier, morgen aber kommen 3 Frachter. Einer bringt Zement nach Italien, nach Bari, und wir erwarten Eisen- und Öllieferungen aus Griechenland. Nach 9 Jahren Unterbrechung soll auch die Fähre nach Brindisi wieder in Betrieb gehen. Bari soll folgen, später auch Fähren nach Korfu und Kroatien.
Die Fährverbindung ins süditalienische Brindisi sollte eigentlich schon im Sommer 2015 in Shenzhen ablegen. Doch der Start verzögert sich. Dabei ist eigentlich alles vorbereitet. 100 Meter vom Hafenkai entfernt wartet ein schickes neues Fährterminal auf Reisende. Insgesamt 3,6 Millionen Euro sind in den Hafenausbau geflossen. Der Großteil des Geldes kommt aus Brüssel, von der EU. Der Hafen von Shenzhen ist ein gutes Beispiel dafür, wie es um Albanien steht, 2 Jahre nachdem das Land von der EU den Status Beitrittskandidat erhalten hat. Die Bevölkerung ist jung, Durchschnittsalter 29, Albanien ist dynamisch und will vor allem eins, näher an Europa heran, näher an die EU, auch wenn der Weg dahin noch weit ist. Das Land ist heute politisch stabil, eins der Hauptprobleme ist die Arbeitslosigkeit. Die liegt offiziell bei 18%, real allerdings weitaus höher. Schätzungen schwanken zwischen 30% und 40%. Selbst wer Arbeit hat, verdient oft wenig. Der Durchschnittslohn liegt bei rund 350 Euro monatlich. Das liegt auch daran, dass fast die Hälfte der Menschen nach wie vor in der Landwirtschaft arbeitet. Das Land werde in Brüssel vor allem daran gemessen, ob das Parlament in naher Zukunft eine umfassende Justizreform beschließe, betont Romana Vlahutin, die EU-Botschafterin in Albanien. Immerhin ein Drittel der albanischen Verfassung sollen auf diesem Wege geändert werden.
I have to tell you something that may sound bizarre, But for example, in the 90s, the only judges that were available apparently were judges from the communist time, so people didn't want them.
Es klingt bizarr, aber alle Richter in den 1990er Jahren stammten noch aus der kommunistischen Ära. Man hat dann angefangen, Jura-Absolventen in einem sechsmonatigen Crashkurs zu Richtern auszubilden. All das hat dazu geführt, dass Korruption bis heute ein riesiges Problem in der Justiz ist. Mit der Justizreform sollen alle Richter künftig ein Prüfverfahren durchlaufen, um Verbindungen zur organisierten Kriminalität aufzudecken und die Einkünfte dieser Leute zu durchleuchten. Es ist kein Geheimnis, dass einige Richter hierzulande zu den reichsten Personen gehören und das bei einem Gehalt von 800 Euro monatlich.
Premier Edi Rama gibt sich trotz allem selbstbewusst, wenn es um den EU-Beitritt Albaniens und anderer Balkanländer geht. Überhaupt ist Rama einer, der gerne Klartext redet, von politischer Korrektheit und Konsenskultur nicht viel hält und den Briten Tony Blair als sein politisches Vorbild nennt.
Meiner Meinung nach braucht Europa den Balkan sogar mehr als umgekehrt. Zumindest begegnen wir uns da auf Augenhöhe. Vor 10 Jahren war das völlig anders. Da war das eine Einbahnstraße von uns in Richtung EU. Und wissen Sie, ich habe selten etwas Dümmeres gehört als diese Leute, die sagen, lasst uns die Grenzen Europas dicht machen als Schutz vor dem Islamismus. Das ist verrückt. Es leben doch so viele Moslems in Frankreich, Deutschland, überall.
Auch in Albanien. Fast 60% der knapp 3 Millionen Einwohner sind muslimisch. Nur 17% katholische oder orthodoxe Christen. Probleme zwischen den Religionsgemeinschaften wie in anderen Balkanregionen gäbe es aber nicht, betont Edi Rama. Er selbst ist katholisch, seine Frau muslimisch.
Wie sieht wohl ein Jugendlicher aus dem Nordirak heute seine Zukunft? Und wie sehen das junge Albaner, die ja auch zu einem großen Teil Moslems sind? Die jungen Albaner denken an Europa. Europa ist für die Menschen auf dem Balkan ein Stern, dem sie folgen. Hier ist Europa ein Segen. Europa wird aber zum Fluch, wenn sich die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen. Denn dann entsteht ein immenser Raum für einen radikalen Islam.
Im Juli 2015 besuchte Angela Merkel zum ersten Mal Albanien. Wenn er für die deutsche Bundeskanzlerin ein Bild seiner Heimat malen solle, sagt der Premierminister und Künstler Edi Rama, dann wäre das jedenfalls ein sehr farbenfrohes, kein allzu deutsches Gemälde.
But it would be colorful for sure, not too German.
Ein farbenfrohes Land, das widerspricht dem Bild, das sich viele Menschen im Rest Europas von Albanien machen. Sie verbinden es eher mit Drogenhandel, Korruption, organisiertem Verbrechen. Dieses schlechte Image hält sich hartnäckig. Aktuelle Berichte über Albanien finden sich in deutschsprachigen Medien kaum. Einer der wenigen Aspekte, die hierzulande Beachtung finden, sind die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge aus Albanien. Menschen, die in Westeuropa eine Zukunft suchen für sich und ihre Kinder. Auch Sara Chatri hatte sich im Sommer 2015 mit ihrer Familie auf den Weg gemacht nach Deutschland, weil sie in Albanien keine Perspektive für ihre 3 Kinder sieht. Sara heißt eigentlich anders, will aber ihren richtigen Namen lieber nicht nennen. Die 39-jährige kleine, energische Frau steht an diesem Vormittag in ihrem kleinen Laden im Norden Tiranas. Ein älterer Herr sucht Schuhe für seine Frau. Außer Schuhen hat Sara auch Bekleidung im Sortiment, T-Shirts, Hosen, Unterwäsche. Keins der Teile ist teurer als 8-9 Euro. Sara holt ein Notizbüchlein aus einer Schublade. Auf den ersten 3 Seiten stehen die Namen von Kunden, dahinter kleinere Geldbeträge.
Viele Leute können das, was sie bei mir kaufen, nicht bezahlen. Sie lassen anschreiben in diesem Büchlein hier. Oder sie zahlen gar nicht und ich bekomme etwas von ihnen zurück in Naturalien. Das funktioniert, weil man sich kennt. Die meisten sind ja Nachbarn. Der Umsatz liegt so bei 500 Euro, aber davon muss ich selber ja auch die Ware einkaufen.
Sara erzählt, dass sie und ihr Mann mit den 3 Kindern noch zu den einigermaßen gutgestellten Familien hier im Stadtteil Kamsa gehörten. Und dennoch seien sie bereit gewesen, ihr Leben hier aufzugeben.
Wir sind im Juni 2015 mit dem Zug nach Deutschland gefahren, nach Rostock. Dort haben wir uns bei der Polizei gemeldet. Alle waren sehr freundlich und man hat uns dann in ein Erstaufnahmelager in der Nähe von Hamburg gebracht. Es ging mir und meinem Mann vor allem um die Zukunft der Kinder, um eine gute Schulbildung. Die Lehrer in Albanien verdienen so wenig, dass sie oft gar nicht zum Unterricht erscheinen, weil sie nebenher noch Geld verdienen müssen. Unser Land ist arm und daran hat sich auch nach dem Ende der Diktatur nichts geändert. All die Hoffnungen auf ein besseres Leben haben sich nicht erfüllt bei uns. Und als Frau hast du es sowieso schwer in Albanien. Frauen und Mädchen werden oft unterdrückt. Das wollte ich meinen Töchtern ersparen.
Doch die Situation im überfüllten Zeltlager bei Hamburg sei unerträglich gewesen, mit all den traumatisierten Kriegsflüchtlingen aus Syrien. Schon nach kurzer Zeit sei die Familie dann zurückgekehrt nach Tirana, erzählt Sarah. Nur ihre 17-jährige Tochter hat sich bis nach England durchgeschlagen, lebt heute illegal in London und will die Familie irgendwann nachholen. Sarahs Geschichte ist die von tausenden Familien, die nur eines wollen. Weg aus Albanien, in Richtung Italien und Westeuropa. Doch spätestens seitdem Deutschland Albanien im Oktober 2015 als sicheres Herkunftsland eingestuft hat, gehen die Asylanträge von Albanern hierzulande drastisch zurück. Von insgesamt 54.000 im Jahr 2015 auf nur noch 3.500 im ersten Quartal 2016. Dabei sind unter den ausreisewilligen Albanern inzwischen auch viele gut ausgebildete, die sich systematisch vorbereiten auf das Leben und die Arbeit im europäischen Ausland.
Sie hat die Karte in einer Hand, aber in einer Hand hat sie kein Bild. Ne? Was machen Sie dann?
Es ist schon kurz nach 17 Uhr an diesem Dienstag. Trotzdem muss Lehrer Endrit Mulay seine Deutschklasse nicht ermahnen, aufmerksam bei der Sache zu sein. Schließlich geht es um das Thema Geld. Von Bargeld ziehen am EC-Automaten, über Lohnabrechnung bis zum Lottogewinn. Die ganze Palette. Im Unterrichtsraum des Lehrinstituts Interpersonell im Osten Tiranas sitzen an diesem Nachmittag 7 junge Frauen und 3 Männer. Den meisten ist anzusehen, dass sie schon einen langen Tag hinter sich haben. Viele sind direkt von ihrer Klinik zum Unterricht gekommen. Denn alle, die hier freiwillig täglich 3 Stunden Deutsch pauken, sind Krankenschwestern oder Pfleger. Sie bereiten sich ein Jahr lang auf ihren Umzug nach Deutschland vor, wo sie in Kliniken oder ambulanten Pflegediensten arbeiten werden. Auch Justin Turaku lernt deshalb Deutsch. In einer Unterrichtspause erzählt der 25-Jährige, warum er seine Heimat verlassen will.
Ich arbeite seit 3 Jahren im OP der Uniklinik von Tirana, aber das Einkommen hier ist einfach nicht gut. Im Monat verdiene ich 30.000 Lek, das sind so 230 Euro. Davon kannst du hier kaum über die Runden kommen. Da habe ich in Deutschland natürlich ganz andere Möglichkeiten vom Verdienst her.
Seine Sitznachbarin im Unterricht, Irina Delvici, 37 Jahre alt, arbeitet schon seit 15 Jahren in einer Klinik der Hauptstadt. Irina hat Familie, erzählt sie, trotzdem will sie nach Deutschland. Ihr Mann und die 3 Kinder sollen nachkommen, wenn sie einigermaßen Fuß gefasst hat. Auch das gehört zum Konzept des Ausbildungsprogramms von Interpersonell. Die Fachkräfte werden nach dem Unterrichtsjahr in Albanien nicht ins Ungewisse entlassen. Das Institut organisiert gemeinsam mit dem Projektpartner, einem deutschen Bildungsträger, für die Programmteilnehmer auch Arbeitserlaubnis und Arbeitsstelle sowie eine Wohnung vor Ort, auch für Familienangehörige. An insgesamt 5 Standorten in Albanien bildet das Programm aktuell 800 Krankenschwestern und Pfleger aus, berichtet Institutsleiter Musa Ahmeti.
In Deutschland fehlen ja pro Jahr bis zu 10.000 Krankenschwestern in den Kliniken. Und bei uns hier in Albanien bilden wir jährlich 2.500 Leute aus, alle mit Uni-Abschluss. Krankenpflege ist in Albanien eine akademische Ausbildung. Aber nur 300 von diesen Leuten finden eine Arbeit hier. Der Rest ist arbeitslos. Insgesamt gibt es aktuell in Albanien 20.000 arbeitslose Krankenschwestern und Pfleger. Wir schlagen sogleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wir vermitteln diesen Leuten eine gute Arbeit und tun ja auch etwas für den deutschen Arbeitsmarkt. Und wir schaffen eine Alternative zur illegalen Migration ins Ausland.
Albanien profitiert nach Ansicht von Musa Ahmeti am Ende nicht nur vom Geld, das die Auswanderer in der Regel nach Hause schicken, sondern vielmehr noch, wenn die albanischen Fachkräfte irgendwann wieder in die Heimat zurückkehren, reich an Erfahrung. Auch Muharrem Çobo ist diesen Weg gegangen. Der heute 45-Jährige bestieg 1991 ein mit Auswanderern überladenes Schiff und ging im italienischen Brindisi an Land. 10 Jahre blieb er in Italien, studierte Jura in Trento und finanzierte sein Studium als Kellner und Erntehelfer. An diesem Samstagvormittag präsentiert Muharrem seinen ganzen Stolz. Eine Flasche Rotwein, den Roten aus Berat. Muharrem Çobos Weingut liegt 2 Autostunden südlich von Tirana, unweit der über 2000 Jahre alten Festungsstadt Berat. Es gehört zu den führenden Weingütern in Albanien und hat sich vor allem durch den Anbau autochtoner, also alter albanischer Rebsorten, einen Namen gemacht. Vor 25 Jahren erschien Italien dem jungen Muharrem wie ein ferner Planet. So grundsätzlich war der Unterschied zu seiner Heimat Albanien. Heute sah das ganz anders.
In Italien sehe ich vor allem einen Stillstand. In Albanien, auch wenn wir hier unsere Probleme haben, geht es wirtschaftlich voran. Diese Diskrepanz zwischen beiden Ländern ist jedenfalls viel kleiner als damals. Und das betrifft alles, unsere Mentalität, unsere Denkweise. Man könnte sagen, wir sind als Gesellschaft erwachsen geworden.
Die Zahl der albanischen Rückkehrer aus Italien wächst jedes Jahr. Über 40.000 waren es in den Jahren 2013 und 2014. Im Schlepptau bringen sie auch Italiener mit. 20.000 von ihnen leben inzwischen in Albanien. 500 italienische Firmen haben ihren Sitz auf die gegenüberliegende Seite der Adria verlegt. Niedrige Lohnkosten und Steuersätze sind schlagende Argumente für die Unternehmen. Menschen wie Muharrem Çobo sind längst angekommen in Europa. Sie sehen zum EU-Beitritt Albaniens kaum eine Alternative. Die Straße vom Çobo-Weingut zurück nach Tirana ist gut ausgebaut. Aus dem Auto sieht man aber immer noch verlassene Fabriken und Häuserruinen, überholt Esel, die klapprige Gespanne ziehen. Ein Radiosender spielt die neue albanische Fußballhymne. Sie wurde speziell für die Europameisterschaft in Frankreich komponiert. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die albanische Nationalmannschaft an einer Fußball-EM teilnimmt. Ein großer Auftritt auf europäischer Bühne. Ein Auftritt zur rechten Zeit für das kleine Albanien.